Nun, es hat ja bereits, bevor das Institut für Zeitgeschichte die Arbeit an dieser Studie aufnahm, öffentliche Diskussionen über die Frage solcher früheren NS-Belastungen der frühen BDV-Funktionäre in der jungen Bundesrepublik gegeben. Und es sind immer wieder Schätzungen aufgetaucht, die teilweise auch die Zahl von 2/3 genannt haben, sodass diese Belastung jetzt nicht so unbedingt überraschend sein müsste. Sie liegt ja sogar etwas unter dieser 2/3-Marge, weil wir eben 8 von 13, damit etwa 62% haben. Überraschend war dann allerdings, als wir nachgeschaut haben, was mit den Nichtmitgliedern ist, also mit jenen 5, die nicht der NSDAP angehört hatten. Auch hier stellte sich heraus, dass 3 von diesen 5 in der einen oder anderen Form mit dem NS-Regime organisatorisch verbunden gewesen sind, sei es durch SS-Mitgliedschaften oder sei es in einer der NSDAP vergleichbaren politischen Gruppierung in einem Drittstaat, sodass wir insgesamt eine Belastungsquote von 85% hatten, und die liegt dann doch noch über den Erwartungen.
Wie weit haben die späteren Gründungsväter sozusagen des Bundes der Vertriebenen am Hitler-Regime mitgewirkt? Welche Taten kann man diesen 13 Personen vorwerfen?
Ja, eines können wir natürlich sagen. Niemand aus dieser Gruppe war ein wirklich herausgehobener NS-Funktionär. Das wäre auch überraschend gewesen, wenn das so gewesen wäre. Wir haben aber durchaus Personen, die auf unterer oder auf regionaler Ebene Leitungsfunktionen eingenommen haben. Besonders interessiert hier die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wir haben auch einige, die in den 30er Jahren bereits meinetwegen als Bürgermeister bedeutenderer Städte in Ostpreußen oder Schlesien aktiv gewesen sind. Darüber hinaus gibt es 2 Personen, die eben in bis 1939 polnischen Gebieten, die dann vom NS-Staat annektiert worden sind, regionale Abteilungsleiterpositionen im Bereich der Agrar- oder Kulturverwaltung ausgeübt haben. Auch das ist sozusagen nicht völlig harmlos.
Inwieweit haben diese 13 Mitglieder, denn wir sprechen immer von diesen 13 Gründungsmitgliedern des Bundes der Vertriebenen, denn darum ging es in ihrer Historikerarbeit, um diese Funktionäre durchzuleuchten. Inwieweit haben sie Einfluss gehabt auf die Charta der Heimatvertriebenen, die 1950 in Stuttgart herausgerufen wurde?
Das ist unterschiedlich. Einige aus dieser Gruppe, ich denke etwa 4 bis 6, sind auch Unterzeichner der Charta der Heimatvertriebenen gewesen, waren also bereits um 1950 in einer relativ prominenten Führungsfunktion in vertriebenen Verbänden, bevor es den BDV gab, der ja bekanntlich erst sehr spät gegründet worden ist. Sie sind also Unterzeichner gewesen und in manchen Fällen offensichtlich auch Mitautoren gewesen. Hier muss man ja unterscheiden. Die Autorengruppe ist deutlich kleiner als die Unterzeichnergruppe, die 30 Personen umfasste. Die Autorengruppe beschränkt sich wahrscheinlich auf 2 bis 5 Personen, die jedoch unterschiedlich überliefert, also mit unterschiedlichen Namen gefüllt worden sind.
Es ist eigentlich erstaunlich, denn die Charta der Heimatvertriebenen oder eigentlich die Charta der deutschen Heimatvertriebenen wird aus der heutigen Zeit unter den Historikern, egal ob polnische, deutsche oder andere Historiker, bereits mit anderem Licht sozusagen unter die Lupe genommen als noch vor einigen Jahren. Wenn diese Personen, die ja früher NSDAP-Mitglieder waren, nun in der Charta der Heimatvertriebenen schreiben, sie verzichten auf jegliche Rache, klingt das nicht zynisch?
Ja, es ist wirklich ein schwieriger Punkt. Man muss, glaube ich, sehen, die Charta ist ein Kompromissdokument, das die Interessen verschiedenster vertriebenen Gruppen und auch verschiedenster Vertriebener mit unterschiedlichen politischen Einstellungen 1950 bündelte. Das heißt, es gibt unter den Autoren und auch unter den Unterzeichnern eindeutig NS-belastete Figuren, wie Sie sie ansprechen. Alfred Gille wäre ja hier ein gutes Beispiel, der eben als ehemaliger Besatzungskommissar diese Charta ja mit unterzeichnet. Es gibt auch einige Autoren und vor allem Unterzeichner, die eben eindeutig nicht NS-belastet gewesen sind. Insofern mischt sich das hier ein wenig. bei den Personen, die eine schwere NS-Belastung, nicht nur eine formale Parteimitgliedschaft, sondern wie Gille eine schwere NS-Belastung aufweisen. Auch Schellhaus gehört ja dazu, dem wir in unserer Studie attestieren, wahrscheinlich an militärischen Kriegsverbrechen 1941 beteiligt gewesen zu sein. Bei solchen schweren NS-Belastungen kann man das schon zynisch nennen. Man kann es zumindest sehr, sehr ambivalent finden.
Eigentlich, wenn ich jetzt so mir anschaue, dieses große, dicke Buch, das vor mir liegt, 500 und noch etwas Seiten, das ist die Vergangenheit. Der Titel heißt ja auch Funktionäre mit Vergangenheit. Aber diese Vergangenheit legt irgendwie Schatten auch auf zumindest mal die Gegenwart. Wenn ich jetzt mir die einzelnen Biografien der 13 Gründungsmitglieder des Bundes der Vertriebenen anschaue, sie alle oder fast alle enden ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich schön, ziemlich positiv. Diese Menschen waren hoch angesehen oder angesehen in der Bundesrepublik Deutschland. Einige waren mit sogar hohen Ämtern
versehen.
Hat da der Entnazifizierungsprozess zu kurz gegriffen?
Ich glaube, Sie weisen völlig zu Recht darauf hin, dass es hier nicht nur um die NS-Vergangenheit geht, die natürlich im Vordergrund dieser Studie gestanden hat, sondern auch um die Vergangenheit der jungen Bundesrepublik, also der jungen Nachkriegsdemokratie in Westdeutschland. Darum haben wir in der Studie auch ein ganzes Kapitel von etwa 100 Seiten uns dieser Frage gewidmet, um eigentlich zu schauen, wie gingen die vertriebenen Funktionäre, deren Belastungen wir später untersucht haben, eigentlich in den 50er und 60er Jahren mit diesen Fragen um.
Und wie gingen Sie damit um?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich im Einzelnen durchaus kritische Debatten um NS-Vergangenheiten Einzelner. Linus Kather, der ja neben Wenzel Jagsch, dem bekannten sudetendeutschen Sozialdemokraten, als einziger ziemlich unbelastet, sagen wir mal, aus der Zeit des Dritten Reiches herausgegangen ist, gehörte auch zu jenen, die bereits in den 50er und dann auch 60er Jahren die NS-Belastungen ihrer Kollegen durchaus kritisch, auch zuweilen öffentlich kritisch, diskutiert haben. Es gibt dann allerdings auch Erfahrungen von öffentlichem Versagen, wenn wir an die Debatte um die NS-Vergangenheit des ersten BDV-Präsidenten und zeitweiligen Bundesvertriebenenministers Hans Krüger denken, Mitte der 60er Jahre. Eine Debatte, die ja besonders auch durch polnische Unterlagen, die an die Bundesrepublik geliefert wurden, mit angestoßen worden ist.
Weil das können wir auch sagen, man hat ihm nachgewiesen, er war an einem Kriegsverbrechen in Polen schuldig.
Ja, also nicht alle Vorwürfe konnten nachgewiesen werden, aber die Vorwürfe waren valide genug, um zu zeigen, dass er eine problematische NS-Vergangenheit gehabt hat, dass er auf jeden Fall auch einem NS-Sondergericht in Polen angehört hat. Es reichte jedenfalls, vor allem verbunden mit seiner völlig ungeschickten Verteidigungsstrategie, ihn sehr rasch zum Rücktritt zu nötigen. Hier hat der BDV damals nicht besonders klug und nicht besonders aufarbeitungsorientiert reagiert. Das zeichnen wir in dem Buch nach. Es gibt sozusagen offensichtlich im BDV doch einige Personen, die einer offenen und selbstkritischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit Mitte der 60er Jahre nicht besonders günstig gegenüberstanden.